guten Morgen und vielen Dank für den Segen vorneweg. Das ist ja wirklich toll. Und wann bin ich hier gewesen? Das ist schon Jahre. Ja, ne? Bin ich hier gewesen. Genau. Ich habe über das Fundament legen gesprochen und ich will da auch genau nahtlos weitermachen. Also ihr könnt die Notizen so fortsetzen, wie ihr sie dann damals hattet. Ja, es ist schön hier zu sein und ich möchte gern, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dass wir aufschlagen Lukas 14 und das Wort gehen. Lukas 14, die Verse 25 bis 30. Und da heißt es folgendermaßen, ich habe hier die Elberfelder Version, nicht, dass ihr euch wundert, dass vielleicht das irgendwie anders ist wie in eurer Version. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm, mit Jesus, und er wandte sich um und er sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und er hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Nicht so darf er nicht, sondern dann geht es nicht, kann er nicht. Es ist keine Moralfrage, sondern es geht nicht, kann nicht, geht nicht. Entweder oder. Das ist der Preis, den es hat. Ja, in diesem Sinne, kann nicht. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und er berechnet die Kosten, ob er das Nötige auch zur Ausführung habe, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und er konnte nicht vollenden. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, ich bin erkältet. Kleine Geburtstagserkältung. Ja, dieses Wort ist mir wichtig geworden. Kosten überschlagen, kalkulieren. Das Werk anfangen ist das eine, aber zu gucken, haben wir auch das Nötige, um das Werk auch zu vollenden. Können wir das auch leisten? Können wir das auch finanzieren? Können wir das auch schaffen? Fragen, die sich natürlich immer stellen, wenn man etwas Neues gründet, wie ihr. Deswegen will ich gerne da anknüpfen an das letzte Mal, das Grundlegen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich geredet über das Ausschachten. Wenn man ein Haus baut, baut man ja erstmal gar nicht in die Höhe, sondern in die Tiefe. Das ist schon für viele Christen seltsam. Sie denken, also jetzt geht es los und jetzt machen wir und jetzt tun wir und es ist alles sichtbar und öffentlich und. Das ist es aber zunächst gar nicht. Und selbst manche öffentlichen Aktionen sind gar nicht so gesegnet, wie wir uns das erhofft hätten. Weil zunächst muss man in die Tiefe bauen, man muss ausschachten und in die Tiefe bauen ist nicht so einfach, oder? Es wird sehr viel Dreck bewegt, ja. Es muss... und man sieht an der Oberfläche gar nicht viel davon. Es geschieht alles unter der Erde, alles unterirdisch, alles unter der Oberfläche. Die Dinge, die unter der Oberfläche geschehen, sind aber sehr wichtig, Amen. Sehr wichtig, die Wurzeln sind sehr wichtig. Das, was im Verborgenen geschieht, ist sehr wichtig. Alles Sichtbare ruht auf dem Verborgenen. Alles Sichtbare ruht auf dem Verborgenen. Wir können nicht die Wurzeln außer Acht lassen und dann glauben, wir können etwas Stabiles, Gesundes aufwachsen lassen, was viele Früchte trägt. Und gerade zu Anfang, wenn wir in Dinge hineingehen, wenn wir Dinge beginnen, wenn wir Dinge gründen, dann muss uns das klar sein, dass es sehr wichtig ist, was geschieht im Verborgenen, was bauen wir im Verborgenen. Das gilt nicht nur für Gemeinde, das gilt auch für unser eigenes Leben, auch für unsere Ehen, für alle Beziehungen. Das ist universal gültig. Nur unsere Kultur ist nicht sehr gerichtet auf das, was im Verborgenen vor sich geht. Wichtig ist, was alles sichtbar ist. Das ist sehr wichtig, wichtig, wichtig. Die Oberfläche ist wichtig in unserer Kultur. Ich meine jetzt unsere einfach Kultur in unserer Generation, in unserem Land, in dieser Kultur sind wir materialistisch orientiert und so weiter. Das Sichtbare zählt, das Unsichtbare zählt nicht. Im Wort ist es umgekehrt. Das Sichtbare wird ein Ergebnis sein dessen, was im Unsichtbaren ist. Das Unsichtbare ist wichtig, das bleibt auch. Das andere vergeht auch. Okay, darum hatten wir geredet und wenn wir also in die Höhe bauen wollen, müssen wir als Voraussetzung in die Tiefe gehen. Ganz wichtig. Das Bauen in die Tiefe ist mühselig und man sieht fast nur Dreck. Wenige Leute haben Lust auf das Bauen in die Tiefe, wenige Leute haben Lust auf Dreck. Aber jemand muss es tun. Aber jemand muss es tun. Sonst haben wir kein tragfähiges Fundament gelegt. Wichtig. Viele wollen gleich in die Höhe bauen und wollen gar nicht sich mit den Fundamenten abgeben. Sie wollen Ergebnisse sehen und das bitte schnell. So ist das. Und dann kommen die Stürme und dann kommen die Schwierigkeiten und dann fällt das Haus. Jesus sagt, die Stürme kommen und das Haus, das nicht in die Tiefe gegründet ist, das kann dann nicht standhalten in den Krisen. Wenn keine Krisen sind, mag das ganz gut aussehen. Aber wenn dann die Stürme kommen, dann erweist es sich, wie das Haus beschaffen ist. Ja. Was nennt ihr mich Herr, Herr, sagt Jesus an dieser Stelle. Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Und gerade wenn wir die Gemeinde aufrichten, wenn wir die Dinge aufbauen, dann müssen wir viel hören. Hören auf den Herrn, damit die Fundamente richtig gelegt werden. Amen. Viel. Wir müssen viel hören. Immer zu Anfang. Immer wenn Dinge beginnen, müssen wir viel hören. Gott redet zu Anfang. Gott redet zum Anfang der Dinge. Und wenn wir darüber schnell hinweggehen und so, dann ist das gefährlich. So, deswegen will ich euch das sagen. Und will etwas weiterreden über dieses Gründen und dieses Bauen in die Tiefe. Ich glaube, unsere Kultur ist sehr oberflächlich. Es ist alles, das Sichtbare ist wichtig, die Action, das, was alles gemacht wird. Und ich habe oft gesagt in den letzten Jahren, Gott ist nicht immer so wichtig, was wir tun. Ihm ist wichtig, was wir sind. Aus einem rechten Sein fließt ein rechtes Tun. Kann ja gar nicht anders sein, oder? Viele Leute, die nicht richtig sind, wollen das Richtige tun und sie kriegen es nicht hin. Ist so anstrengend. Es ist so schwer. Es ist so schwer. Der Heilige Geist nimmt uns immer zurück zu den Wurzeln. Wer bist du? Wer bist du? Was ist dein Sein? Das Sein kommt vor Tun. Amen. Wichtiges Prinzip. Viele, auch Christen, sind sehr leistungsorientiert und sehr wenig seinorientiert. Leistung, Leistung, Leistung. Die Leistung vergeht. Die Dinge vergehen, sind getan, sind vorbei. Aber unser Sein, wer wir sind und was aus unserem Sein kommt, das ist sehr, sehr wichtig. Und oft ist das Sein und das Tun nicht übereinstimmend. Es ist nicht wahr. Kennt ihr das? Ihr seid in der Versammlung und ihr habt den Eindruck, nichts ist richtig wahr, obwohl alles wahr ist. Alle Worte sind wahr, aber irgendwas ist doch nicht wahr. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist gemacht. Wie gemacht. Es entspricht nicht dem Sein. Und die Bildung unseres Seins, dass der Heilige Geist und dass Gott unser Sein bildet, das braucht Tiefe und es braucht Zeit. Etwas, was wir nicht so viel haben. Wir müssen es uns nehmen, aber es braucht es. Es braucht Zeit und es braucht Tiefe. Ja, gut. Und ich möchte über zwei Punkte mit euch sprechen, die weiterhin dieses Fundament legen oder dieses Bauen in die Tiefe betreffen. Das erste ist Gebet. Wir brauchen Gebet. Wir müssen den Preis bezahlen für das Haus im Gebet. Amen. Gebet. Sehr wichtig. Der zweite Punkt ist Ruhe. Ruhe. Wir brauchen Ruhe. Wenn wir werden wollen, brauchen wir auch Ruhe. Und über die beiden Dinge möchte ich etwas sagen. Sicherlich Dinge, die ihr wisst, euch nicht unbekannt sind. Aber die Frage ist, welchen Preis müssen wir zahlen, um eine standhafte Gemeinde sein zu können. So wie Jesus hier sagt, wenn ihr euch ans Werk gebt, überschlagt die Kosten. Macht euch klar, was ist der Preis? Was muss sein? Was ist das, worauf man nicht verzichten kann? Was ist notwendig? Worauf kann man nicht verzichten? Was ist Muss? Und Gebet und Ruhe sind zwei der Dinge, die sein müssen. Nicht optional, zwingend. Sonst können wir nicht. Sonst werden wir an den Punkt kommen, wo wir aufhören müssen. Und dann werden alle, die es sehen, spotten und sagen, haha, ja, ja, die haben angefangen, habe ich gleich gewusst, dass das nichts wird. Kennt ihr diese spöttischen Stimmen? Ja, das gibt es so, ne? Das sind meistens die, die das große Risiko nicht eingehen wollen, was Neues zu begründen und etwas anzufangen, einen Weg zu gehen. Die spotten dann. Die haben das dann gleich gewusst. Also, das Gebet ist die Kraft der Gemeinde. Sind wir uns darin einig? Das Gebet ist die Kraft der Gemeinde. Durch Gebet bricht die Gemeinde durch die Oberflächlichkeit durch in die Tiefe. Durch Gebet. Sie durchbricht die Widerstände des Feindes und sie gräbt sich durch zu den Quellen und verborgenen Reichtümern Gottes. Im Gebet geschieht das. Ohne Gebet geschieht das nicht. Viele wollen im Gebet wenig zahlen, wenig einsetzen und dann ganz, ganz viel raushaben. Das funktioniert nicht. Ja? Die Stärke, die wir haben und das Gebet, das wir haben, hängen miteinander immer zusammen. Wissen wir. Aber dennoch wird nicht so sehr angegriffen wie dieses Gebet, oder? Es wird angegriffen. Und deswegen müssen wir uns da drin ganz, ganz klar sein. Eine Gemeinde ohne starkes Gebet ist eine Gemeinde ohne Kraft. Das ist so. Ja. Eine Gemeinde ohne starkes Gebet ist oberflächlich. Daran ändern auch keine guten Programme, keine Veranstaltungen, auch kein Gastredner etwas. Hört mir gut zu, das alles ändert daran nichts. Die Stärke ist im Gebet. Ganz, ganz wichtig. Nur im gemeinsamen Gebet und in der gemeinsamen Anbetung gewinnen wir eine gottgewirkte Einheit. Oder? Glaubt ihr, dass ihr die anders gewinnt? Haha, das haben schon viele versucht. Ja. Die auf anderem Wege zu gewinnen. Auf anderem Wege ist keine Einheit zu gewinnen. Wer hat das Buch? Es gibt ein Buch, das heißt Engel, wie heißt dieses Buch? Engel, die Botschafter Gottes oder so, von diesem Roland Buck. Altes Buch, haben vielleicht einige gelesen, über die Engel. Ein Pastor namens Buck, Roland Buck, der wurde besucht von Engeln. Und die haben gesagt, sie wollen, dass er mit ihnen Gott anbetet in einer dieser Begegnungen. Und dann hat eine halbe Stunde haben sie angebetet und er stellte fest, während dieser Anbetung, dass irgendwie die Engel waren viel größer wie er. Aber er war auf einmal genauso groß wie sie. Also alle waren gleich groß. Engel und Menschen waren in der Anbetung gleich groß. Und er wunderte sich, wie kann das sein? Das waren also große Gestalten, diese Engel waren mächtige Engel. Und er sah, dass er schwebte. In der Anbetung schwebte er auf die gleiche Höhe. Und die Engel sagten ihm, in der Anbetung werden alle gleich. In der Anbetung kommen alle auf eine Ebene. Ist das nicht schön? Das ist menschlich nicht machbar. Es ist menschlich überhaupt nicht machbar. Der Teufel wird immer appellieren an deine menschlichen Seiten. Das musst du dir nicht bieten lassen. Dazu hast du keine Kraft. Wieso bist du übergangen worden? Dies, das und jenes. Der Heilige Geist wird immer sagen, komm, lass uns doch anbeten. Lass es uns einfach vergessen in der Anbetung. Es ist auch gar nicht so wichtig. Und in der Anbetung wird auch dieses ganze Menschliche nicht mehr so wichtig. So überaus wichtig. 1. Korinther 2, die Verse 9 bis 10 heißt es. 1. Korinther 2, 9 bis 10. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, ist das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Auch die Tiefen Gottes. Wollen wir die Tiefen Gottes? Wollen wir das kennen? Daraus leben aus den Tiefen Gottes. Ah, oh, ich will.
Aber geht's doch ins Leiden hinein.
Ja? In der Tiefe ist nicht nur Leiden. Das sind auch die Quellen und auch die Reichtümer. Und das sind die tiefen Begegnungen, die uns wirklich verwandeln. Also, wenn wir zusammen anbeten, wenn wir zusammen im Geist beten, zusammen in Sprachen singen, wenn wir unsere Hände zu Gott erheben, da kommt die Offenbarung der tiefen Dinge Gottes. So ist es. Da kommt das. Der Teufel wird der Gemeinde sagen, macht die Anbetung zu einem Programmpunkt. 10 Minuten, schon viel. Manche gähnen schon oder manche können nicht so gut mit. Lass es uns kurz machen. Es ist eine Gefahr da drin. Es ist eine Gefahr da drin. Wenn wir den Grund der Gemeinde tief legen wollen, brauchen wir das Gebet, das uns in die Tiefen Gottes führt. Amen, das ist wirklich wichtig. Stimmt ihr mit mir überein? Das ist wirklich wichtig. Ne? Der Geist wird uns erfüllen und er wird uns losmachen von dem Kleben an uns selber. Es gibt niemand anderen, der uns losmachen kann von uns selber, als nur der Geist Gottes. Amen. Wir kleben an uns, wir drehen uns um uns. Ihr kennt das, ihr hasst es bei euch selber, oder? Wenn euer Herz sich immer nur dreht um euch und eure Angelegenheiten, ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende. Vielleicht habt ihr auch in den Anbetungsliedern damit kämpfen müssen. Das Herz möchte sich drehen um dies und um jenes und was da war und was kommt und dies und das und so weiter. Und der Heilige Geist möchte uns davon lösen. Und er möchte unseren Blick wenden auf den Herrn hin, bis wir uns selber einmal vergessen. Selbstvergessenheit. Jemand hat geschrieben, Liebe ist ein unergründliches sich selbst vergessen. Fand ich gut. Wirkliche Liebe funktioniert nur, wenn wir uns einmal selber vergessen. Ist es nicht so? Es ist so. Ganz, ganz wichtig. Also, der Geist verwandelt uns in das Bild Christi von einer Herrlichkeit zur anderen. So heißt es 2. Korinther 3, 17 bis 18. Der Geist verwandelt uns in das Bild Christi. Das Ziel unseres Christseins ist doch, dass wir werden wie Christus. Wie werden wir denn wie er? Indem wir uns sehr anstrengen. Nein, wir werden wie er, indem wir uns in seiner Gegenwart aufhalten. Das ist der beste Weg, wie du wirst wie er, in seiner Gegenwart. Seine Gegenwart verwandelt dich, sein Geist verwandelt dich in sein Bild. Nicht du, nicht 5000 Bibelstudien. Das ist alles nicht verkehrt, aber es verwandelt dich nicht in sein Bild. Was dich verwandelt, ist sein Geist. Und wenn wir in der Gegenwart des Herrn sind, dann verwandelt uns sein Geist in sein Bild. Du selber merkst immer nicht viel davon, aber deine Umgebung, die sagen dir dann, du bist netter geworden oder so. Oder irgendwas geht von dir aus, das ist irgendwie angenehm und solche Dinge. Ne? Jedes Mal, oft, wenn ich arbeite im Krankenhaus, oft, wenn ich auf Station komme, sagen sie, gut, dass du da bist. Wenn du kommst, ist es immer ruhiger. So, das ist gut. Sie haben alle einen Gewinn davon. Ne? Alle haben einen Gewinn davon, wenn du in der Gegenwart Gottes bist. Das ist so. Wenn wir einen Ort segnen wollen, dann können wir den Ort segnen, indem wir als Gemeinde in der Gegenwart Gottes sind. Es wird den ganzen Ort segnen. Es ist so. Auch ohne 1000 Fürbitten. Unsere Gegenwart in seiner Gegenwart bringt auch seine Gegenwart in unsere Gegenwart. Und dann mischt sich das und der Herr ist in der Stadt. Durch uns. Kann die Stadt davon unberührt bleiben? Nein, kann sie nicht. Ja, gut. Also wenn wir dieses starke Gebet haben, wenn wir das kultivieren, wenn wir sagen, das ist der Preis, den wir bezahlen. Und wir tun es auch. Dann wird die Gemeinde das eine Element haben, was die Gemeinde zur Gemeinde macht. Nämlich die Gegenwart des Herrn. Es ist die Gegenwart des Herrn. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, was die Gemeinde zur Gemeinde macht. Wir können ja vieles tun, vieles veranstalten, aber das Wesen, die Basis ist, hier ist der Herr. Das ist es. Und stellt euch doch vor, es ist doch die Gegenwart des Herrn, die Leute überführt, die Leute heilt, die auch in die Tiefen der Leute wirken kann, wo wir nie hinkommen. Ja, Wir können nämlich gar niemanden verändern. Ja, haben wir schon versucht. Bei anderen, bei uns auch. Nicht geklappt, ne? So, es ist die Gegenwart des Herrn, die diese Dinge alle bewirkt, die wir gar nicht machen können. Sie bewirkt es von ganz alleine. Wir lieben doch die Evangelisationen, wo einfach die Gegenwart des Herrn, oder wir haben es vielleicht gesehen hier im Christian Channel oder im Fernsehen, große Evangelisation, und da werden ganz einfache Botschaften gesagt, aber das ist die Gegenwart des Herrn, die in diesen Versammlungen ist. Und Leute geben Zeugnisse, was alles geschehen ist, und du denkst dir, sagenhaft, wie kann das alles nur geschehen sein in einer Veranstaltung? Es war die Gegenwart des Herrn. Und die guten Evangelisten, ihr weißt, Reinhard Bonke und so, die haben immer ein Zelt von Betern, ne? Tagelang, ganze Woche lang, hunderte von Leuten, die beten, rund um die Uhr. Sie beten, beten, beten. Die Atmosphäre ist so frei in diesen Veranstaltungen, es ist seltsam, sich nicht zu bekehren. Weil der Himmel ist offen. Wodurch? Nicht durch den genialen Evangelisten, sondern weil er klug ist und gesagt hat, wir werden den Preis bezahlen. Und das ist Gebet. Wir werden die Gegenwart des Herrn dort hineinholen. Und die Gegenwart des Herrn wird das alles bewirken. Nicht unsere Leistungen, seine Gegenwart. Wenn wir nur seine Gegenwart haben, haben wir gewonnen. Glaubt ihr das? Wenn wir nur seine Gegenwart haben, haben wir gewonnen. Ja? Ob wir, wer weiß wie gut und alles schon wissen und alles können, das ist nicht die Frage, sondern ist seine Gegenwart da? Das ist die Frage. Seine Gegenwart, die kann das alles. Die gibt dir auch das richtige Wort für die richtige Person und alles, dass das alles funktioniert in seiner Gegenwart. Ist so. Also ganz wichtig, das eine Element, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, steht doch geschrieben, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und wo wir keine wirklich Zeiten der Anbetung haben, wird die Gegenwart des Herrn nicht wirklich wohnen und da können wir auch nicht wirklich Gemeinde sein. Denn Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. So, wir können durchaus so tun, als wären wir Gemeinde, aber wir sind es nicht. Was die Menschen kehrt, was sie heilt, was sie aufschließt, was sie verändert, es sind nicht die Programme, nicht die Predigten, es ist die Gegenwart des Herrn. Amen. Amen. In vielen Gemeinden, ihr habt das auch schon erlebt und festgestellt, in vielen Gemeinden sind die Gebetskreise die schlecht besuchten Kreise. Wenige kommen zum Gebetskreis, es wird sich alles beschränkt auf den Gottesdienst, so im Großen und Ganzen. Das ist ja auch schon viel für viele, wirklich da auch regelmäßig hinzugehen, diese Disziplin aufzubringen. Aber das ist nicht der Preis. Der Preis ist das Gebet. Durch Gottesdienstbesuch wird keine Gemeinde gebaut. Auch wenn wir uns wünschen, dass da viele Leute kommen und so. Das baut aber nicht die Gemeinde. Was die Gemeinde konstituiert, ist die Tiefe. Und wir müssen die Wurzeln tief im Gebet haben. Wenn wir das haben, dann müssen wir es um jeden Preis bewahren. Wenn wir Beter haben, das ist wichtig. Die Beter sind wichtig. Ganz wichtig. Wir müssen beten für die Beter. Wisst ihr das? Wir müssen beten, dass die Beter beschützt werden. Denn die Beter sind sehr, sehr wichtig. Wenn die Beter nicht beten, dann haben wir... Dann können wir einpacken, sozusagen, ja. Das läuft nicht. Denn durch das beständige Gebet der Beter kommt die Gegenwart des Herrn. Es ist wichtig, das ist der wichtigste Dienst. Der wichtigere Dienst ist das, aber er ist eben im Verborgenen, ne? Er ist nicht hier vorne, er ist nicht im Rampenlicht, er ist eben in der Tiefe, unter der Oberfläche. Aber sehr, sehr wichtig. Hier müssen wir investieren. Hier müssen wir die Kosten überschlagen und sagen, wenn wir bauen wollen, müssen wir das Gebet haben. Muss. Muss, muss, muss. Geht kein Weg dran vorbei. Geht kein Weg dran vorbei. Würde ich sagen, es ist so. Das ist einer der Kosten, die wir aufbringen müssen. Das ist wirklich wichtig. Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Haus des Gebets genannt werden. Für alle Völker. Mein Haus. Markus 11, 17. Mein Haus. Wird ein Haus des Gebets genannt werden für alle Nationen. Anhaltendes, starkes Gebet ist ein wesentlicher Teil des Preises, den wir zu zahlen haben, wenn wir eine Gemeinde bauen, denn sie ist ein Haus des Gebets. Tut das für euch selber überprüfen. Ist das, was wir bauen, ein Haus des Gebets? Was ist mit dem Gebet? Wo ist das Gebet? Wie ist seine Qualität? Haben wir die Tiefe oder haben wir sie nicht? Müsst ihr immer aufpassen, müsst ihr immer überprüfen. Es kann einem so schnell gestohlen werden, ne? Unmerklich abhanden kommen. Und man wird immer oberflächlicher, immer oberflächlicher, immer oberflächlich. Man erinnert sich dann, hey, wir hatten mal eine andere Tiefe, als wir angefangen haben. Wir hatten mal eine andere Stärke im Gebet, ja? Wir haben verzweifelt nach Gottes Gegenwart verlangt. Wir glaubten, dass wir nichts tun können ohne seine Gegenwart. Und da kam sie auch. Da kam sie dann auch, ne? So, wer von euch eigentlich weiß, er ist ein Beter, kehrt bloß zurück ins Gebet. Lasst euch das nicht nehmen. Auch wenn ihr vielleicht nicht ständig irgendwie erkannt und werdet, weil es eben im Verborgenen ist. Ihr seid sehr wichtig. Das Gebet ist absolut wichtig. Sonst wird dieses Haus nicht gebaut. Der Feind wird alles daran setzen, dass wir eben diesen Preis des Gebetes nicht in der Lage sind zu zahlen. Weil wir zu viel zu tun haben, weil wir zu müde sind, weil wir zu genervt sind. Diese drei. Zu viel zu tun, zu müde, zu genervt. Dinge ärgern uns, Dinge stören uns und deswegen können wir nicht. Ja? Merkt euch die drei. Als Israel in die Freiheit ziehen wollte, was hat Pharao gemacht? Als sie dachten, wir könnten in die Wüste gehen, und was wollten sie denn dort tun? Beten, beten. Sie sollten anbeten gehen. Mal von geht an den Berg, um anzubeten. Und der Pharao sagte, ja, die haben zu wenig zu tun. Ich glaube, die sich auch die Gedanken machen können, dass sie hier so eine Vacation, hier so einen Urlaub, so einen Gebetsurlaub machen wollen. Nie von gehört. Ja? Wenn man Urlaub hat, dann arbeitet man noch mehr. Ne? Da muss man sein Haus in Ordnung bringen, nicht in die Wüste anbeten gehen. Okay, also hat er gesagt, lasst uns die Arbeitslast verdoppeln. Das ist die Strategie, dass sie nicht mehr Zeit haben, um zu beten und zum Herrn zu schreien, schick uns einen Befreier. Nur ich meine, wir Deutschen haben die Arbeit aber geheiligt. Arbeit ist heilig und noch heiliger. Ja, wir sprechen oft wie der Pharao. Aber der Herr will, dass wir aufhören mit der Arbeit, zu beten gehen. Kann sowas möglich sein, dass der Herr sagt, aufhören. Schluss, aus, Ende, Ziel, backen. Ihr müsst beten, ja? Und wenn ihr beten werdet, werdet ihr euer Schicksal wenden. Und dann werdet ihr rauskommen aus dieser Sklaverei, in der ihr 400 Jahre wart. Habt von euch auch manche das Gefühl, ihr seid in der Sklaverei, vielleicht nicht schon 400 Jahre, vielleicht 4 Jahre. Schwierig, alles immer nur schwierig, 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 schwierig. Vielleicht müsst ihr auch mal kleine Gebetspause machen. 3 Tage. Und wohin gehen? Wo niemand weiß, wo ihr seid. Und beten. Ich sage euch, Dinge werden geschehen, die werden euer Schicksal wenden, mehr als alle eure jahrelangen Bemühungen. Aber der Teufel sagt, das kannst du dir nicht leisten. Den Preis kannst du nicht zahlen. Das kannst du dir nicht leisten. Das ist zu abgehoben. Das ist auch gar nicht abgehoben. Es ist ganz normal. Im Wort ist es normal. Wir gehen und wir beten, bis wir den Durchbruch haben, oder? Und wenn es 3 Tage, dann es 3 Wochen dauert. Das Ziel muss erreicht werden, ja? Zum Glück hat Mose nicht auf halbem Weg eingeknickt und gesagt, na, jetzt hören wir auf. Das Zweite, was Pharao tat, er hat natürlich Druck gemacht. Druck, Druck, Druck gemacht. Das eine ist, der Teufel schiebt uns, dass wir zu viel zu tun haben. Zu viel zu tun, immer zu viel zu tun. Wir können nicht noch zu diesem Gebetskreis gehen. Oder? Wir haben zu viel zu tun. Und das andere ist, dass wir zu viele Krisen haben, die uns müde machen. Krisen von Krise zu Krise, von Krise zu Krise. Immer gehetzt, wir sind immer gehetzt. Ja? Das ist, was der Teufel gerne machen möchte. Er möchte uns hin und her hetzen. Und dann, wenn man gehetzt ist, ist man sehr schnell genervt, stimmt das? Ja, dann ist man sowieso schnell, einer kommt dir schräg und schon sind deine moralischen, christlichen Dinge vergessen und du bist wirklich genervt. Ja, weil du hast nicht genug Substanz, nicht genug Kraft in dir, um das abfangen zu können und auch zu wissen, haha, typisch Teufel, da gehe ich gar nicht erst drauf ein. Ne? Dahinter ist Methode, das sind nicht die bösen anderen, dahinter ist Methode, um mir eines zu stehlen, das Gebet. Das Gebet. Hey, ganz wichtig, 3 Punkte, na, der Feind. Er möchte dafür sorgen, zu viel Arbeit. Und das kann auch gute Arbeit sein, man kann auch von guter Arbeit zu viel haben. Man kann den Herrn darüber verlieren, man kann auch die Familie darüber verlieren, man kann auch seine Gesundheit darüber verlieren. Man kann durch Arbeit auch alles verlieren. Ne? Man kann auch viel gewinnen, aber man kann auch alles verlieren. Man muss aufpassen. Man muss aufpassen. Das Gute ist manchmal der Feind des Besten. Gut, auf der anderen Seite, wie ich euch gesagt habe, kann es viel Stress geben, kein zur Ruhe kommen. Es ist immer zu viel zu tun. Und wir sind genervt und können das, was uns nervt, nie richtig verarbeiten, weil wir dafür ja keine Zeit haben. Und da kommen wir zu dem zweiten Punkt, Ruhe. Wir müssen in die Ruhe kommen. Dies ist ein Muss. Das geht mit Gebet irgendwie Hand in Hand, ne? Ruhe. Zur Ruhe kommen. Sehr, sehr wichtig. Besser eine Handvoll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und Haschen nach Wind. Und nachher Prediger 4, Vers 6. Guter Vers. Besser eine Handvoll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und Haschen nach Wind. Sehr passend. Im vierten Gebot hat Gott gesagt, wie ihr wisst, in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was darinnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Was ist heiligen? Was ist heilig? Heilig ist das, was Gott gehört. Ne? Das, was für ihn abgesondert ist. Und Gott sagt, ein Tag gehört mir. Ein Tag ist abgesondert. Ist viel, ne? So ein ganzer Tag. Mensch. Wer kann das tun? Der braucht richtig Glauben, ne? Das braucht richtig Glauben. Aber es ist wirklich so. Wir brauchen einen Tag in der Woche, um zur Besinnung zu kommen. Um nicht aus dem Ruder zu laufen. Um nicht zu vergessen, wer wir eigentlich sind. Und was wir eigentlich wollen. Und worum es eigentlich alles geht. Habt ihr gemerkt, dass einem die wichtigsten Dinge, dass man die vergisst, ist ein Phänomen, ne? Die dann ganz wichtig sind, vergisst man. Weil man nie anhält. Sabbat bedeutet anhalten. Zug anhalten. Stehen bleiben. Alles bleibt stehen. Ende. Pause. Nichts mehr tun. Zur Besinnung kommen. Wer bist du eigentlich? Denk dran. Der Heilige Geist möchte unser Sein entwickeln. Nicht nur, dass wir tun, tun, tun. Unser Sein. Wer bist du? Der Heilige Geist möchte dir erneut zeigen, wer Gott ist. Wer du bist. Was das eigentlich ist, was du tust. Wann kann der Heilige Geist mit dir darüber reden? Naja, in meiner stillen Zeit, morgens zwischen 7 und 7.10 Uhr, kann er, wenn er will, mir was sagen. Ich habe übertrieben, aber also ganz wichtig. Gott hat am 7. Tag ja schon etwas getan. Was hat Gott am 7. Tag getan? Er hat geruht und was hat er in dieser Ruhezeit getan? Genau, er hat das, was er getan hat, beurteilt. Er sah alles an, was er gemacht hat in diesen Tagen. Und er hat es beurteilt. Und siehe, es war sehr gut. Und das Gleiche müssen wir machen. Wir als Menschen, wir können gerade so eine Woche können wir überblicken. Was ist eigentlich gewesen in dieser Woche? Was habe ich eigentlich getan? Mit welchen Leuten hatte ich eigentlich zu tun? Und was haben diese Dinge und diese Menschen mit mir gemacht? Dieses alles wird in dieser Ruhe aufgearbeitet. Du gehst im Gebet da durch. Was war? Was war in diesen 6 Tagen? Was ist geschehen? Und der Heilige Geist wird dich erinnern und du kannst dich auch noch erinnern, weil es ist noch nicht zu lange her. Und wenn du diese Dinge durchgehst, wenn du über diese Dinge betest, dann wird schon für die kommende Woche sehr vieles klar werden. Auch sehr, was hinter dir liegt. Der Heilige Geist wird dir helfen, Schlussfolgerungen zu ziehen. Was mache ich denn dann jetzt mit der Person? Und mit der Situation und hiermit und damit. Und wenn ihr das macht, wisst ihr, wie ihr dann aus dieser Sabbatruhe rauskommt? Leicht. Leicht. Ihr seid entlastet. Ihr seid erleichtert. Ihr seid frei für das Kommende. Ihr klebt nicht fest an dem, was war und in euch drin nie verarbeitet wird. Und in euch drin ist dieser Verarbeitungsstau von Monaten, von Jahren, ja? Dinge, die aufgelaufen sind, die sind alle noch da. Ne? Manchmal im Traum und so kommt es dann raus. Du träumst von irgendeinem Film, den hast du vor einem Jahr gesehen. Ja, wie kann denn das sein? Der Film ist immer noch nicht aufgearbeitet. Er hat deine Seele verletzt. Es ist immer noch da. Es wirkt immer noch. Der Heilige Geist will dich davon befreien. Aber er muss mit dir Zeit haben, diese Dinge wieder abzulegen. Dinge sind auf dich gekommen, du hast Dinge getan. Jetzt ist Zeit der Bewertung. Wie war das? Was war das? Versteht ihr? Wichtiger Punkt der Sabbatruhe. Das ist nicht nur schlafen. Obwohl der Herr gibt ja auch den Seinen im Schlaf. Schlafen ist nicht verkehrt. Aber wichtig, das ist angesagt in dieser Ruhephase. Das zweite, was angesagt ist in dieser Ruhephase, ist der Ausblick auf die kommende Woche. So, es steht doch geschrieben, dass der Heilige Geist uns die Dinge, die kommenden Dinge zeigen möchte. Johannes 16, Vers 13. Da heißt es, wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Das Kommende wird er euch verkündigen. Johannes 16, 13. Und der Heilige Geist möchte das ganz konkret tun, für die Woche, die kommt. Nicht nur für die Ewigkeit oder für die Endzeit oder was, so ganz große Dinge, sondern auch die kleinen Dinge, über die wir nämlich dann fallen, wenn wir das nicht tun, weil wir nicht vorbereitet sind. So, wenn wir über die kommende Woche nachdenken, wird der Heilige Geist zu uns reden über das, was kommt, über die Beziehungen, über deine Arbeitsstelle, über die Dinge, die kommen, wird er mit dir reden. Und was wird das mit dir machen, wenn du durch den Heiligen Geist vorbereitet bist? Du wirst gar keine Angst mehr haben vor der kommenden Woche. Habt ihr schon mal Angst vor der kommenden Woche? Oh ja, wir alle haben viel Angst vor dem, was kommt, denn es ist so unberechenbar. Aber der Heilige Geist weiß ja, was kommt. Er kann dich schon darauf vorbereiten. Und er wird es auch tun. Das ist eine wichtige Sache, Amen. Das ist die Notwendigkeit der Ruhe. Das ist die Notwendigkeit der Ruhe. Auf der einen Seite, dass wir Gott abgeben, dass wir ihm alles erzählen, was in dieser Woche war. Ja, wie ein Kind erzählt, die Dinge, wir erzählen es Gott alles und dann redet er auch dazu. Und dann kommt alles in die richtige, ins richtige Lot. Ne? Dann kommen die Dinge in ihr richtiges Verhältnis. Alle Dinge werden richtig gestellt. Ist das nicht gut? Das ist, was Gott tun möchte in der Ruhe. Das kann er nicht tun, wenn du hier am Telefonieren bist, hier am Kochen bist und wenn du 35 Termine hast und nur 10 davon wahrnehmen kannst und so weiter. Das ist schwierig. Geht so. Wir müssen in die Ruhe. Ja. Wenn wir reden, wenn wir die Dinge bei Gott ablegen, wenn wir ihm das geben, was uns so müde gemacht hat, was uns so genervt hat, wieder die drei Dinge, ne? Was uns einfach zu viel war an Action. Wenn wir diese Dinge Gott alle vorlegen, wenn wir die vor ihm erzählen, wenn wir die ihm hinhalten, dann wird er zu uns sprechen und dann wird er uns entlasten. Und dann kommt unsere Seele zur Ruhe. So, ganz wichtiger Punkt, für den wir uns unbedingt Zeit nehmen müssen. Es ist ein Teil, der seine Kosten hat. Ne? Es braucht Disziplin, es hat seinen Preis, es passiert nicht von alleine. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Jemand hat mir mal gesagt, planen ist Herrschaft ausüben. Planen. Plant meine Woche mich oder ich meine Woche? Ja? Viele Christen, sie werden von den Umständen hin und her geworfen wie Spielbälle, weil sie keine Sabbatruhe nehmen. Und ihre Woche, auch ihr Wochenende zugeschüttet ist mit zu viel und zu müde und zu genervt, keinem zur Ruhe kommen. Aber in der Ruhe wird unsere Seele entlastet, damit wird unsere Seele leicht. Und in dieser Ruhe spricht der Heilige Geist und er bringt Klarheit über unseren Weg, den wir gehen werden. Ist das nicht gut? Jesaja 30, Vers 15. Jesaja 30, 15 heißt es, so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Durch Ruhe wird man gerettet? Aha. Ich habe gedacht, durch Action. Nein, nein, nein. Durch Ruhe. Einmal stillhalten. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Tja. Das ist uns nicht so einfach, mal stillzuhalten, ne? Es erfordert Glauben, dass der Herr wirklich, wirklich zu uns reden wird. Nicht nur hoffentlich und schauen wir mal, sondern gewiss, gewiss, ganz gewiss. Er will ja. Er will ja. Wenn wir nicht in die Ruhe kommen, wenn wir im Stress bleiben, wenn wir aus dem Stress heraus urteilen und planen, werden wir genau das produzieren. Stress. Unruhe gebiert Unruhe. Zu viel gebiert zu viel. Genervt sein gebiert noch mehr genervt sein. Das ist so, ja. Wir müssen das unterbrechen und sagen, jetzt alles, was mich nervt, alles, was mich stresst, alles, was mich emotional überfordert und so weiter, ich muss das jetzt mit all der Zeit, die ich dafür brauche, ich muss es loswerden, ich muss es Gott sagen, ich muss es ihm erzählen, bis meine Seele weiß, ich habe es wirklich erzählt, Gott hat es wirklich gehört, ich bin wirklich davon befreit, es ist gut. Dann kannst du aufstehen mit neuer Kraft. Stimmt's? So ist das. Dann kannst du aufstehen mit neuer Kraft. Und dann kommt Kreativität, dann kommt wieder die Lust am Leben. Die Lust am Leben. So ist das. Noch eine letzte, sehr wunderschöne Stelle über diese Sabbatruhe ist in Jesaja 58. Unübertrefflich ist diese Stelle. Wenn die Stelle nicht überzeugt, der ist wirklich nicht zu überzeugen. 58, 13 bis 14, da heißt es, wenn du deinen Fuß vom Sabbat, also dieser Ruhe, zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben, und nennst du den Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig, und wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge machst, nicht deinem Geschäft nachgehst, und nicht eitle Worte redest, interessant, ne? Nicht eitle Worte redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Habe deine Lust am Herrn, Psalm 37, und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Hey, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Was ist die Folge? Dein Herz, das Verlangen deines Herzens wird erfüllt. Ist das gut? Aber ohne Ruhe geht das nicht, ne? Wir müssen in die Ruhe kommen, dann werden wir unsere Lust am Herrn haben und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde. Möchte jemand von uns auf der Höhe sein? Ja? Okay, hier ist der Schlüssel. Ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen. Nicht durch die Täler, auf den Höhen. Siehst du, du hast in die Tiefe gebaut, du hast in die Tiefe investiert mit der Ruhe. Jetzt kommst du auch auf die Höhe. Geht Hand in Hand. Und ich werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat geredet. Tolle Stelle, oder? Tolle, tolle Stelle. Ich denke, dieses Gebot vom Herrn, wir müssen diese Ruhe haben, das gilt für dich als einzelnen Menschen, als einzelne Person, es gilt auch für die Gemeinde als Ganzes. Wie kann die Gemeinde als Ganzes Zeiten haben, in denen sie in die Ruhe geht? Normalerweise ist die Gemeinde unter großem Druck zu tun. Wir müssen alles Mögliche tun. Und alles, was wir tun, ist auch nie genug. Ne? Man hat nie das Gefühl, jetzt ist es auch mal genug. Ne? Es ist noch so viel zu tun. Und es ist immer noch so viel zu tun. Und der Teufel sagt, ja, es ist auch wirklich noch sehr viel zu tun. Macht weiter, weiter, bis ihr erschöpft seid. Aber der Heilige Geist, der möchte auch uns als ganze Gemeinde in Zeiten der Ruhe bringen und in der diese Besinnung stattfindet. Wer sind wir eigentlich? Was machen wir eigentlich? Wie war das eigentlich, was wir gemacht haben die letzten Monate? Was sagt der Herr über das? Wie können wir das beurteilen? Vieles haben wir ja schon wieder vergessen. Wir haben ja immer viel mehr gemacht, als wir uns erinnern. Wenn wir wirklich mal festhalten, dann denken wir uns, das haben wir alles getan, ich glaube dir ja gar nicht. Es war viel. Es war eigentlich viel mehr, wie ich jetzt mich erinnere. Und da kann der Heilige Geist dazu sprechen. Und er kann zur Gemeinde sprechen über das, was kommt. Für die ganze Gemeinde. Amen. Diese beiden Dinge, glaube ich, sind der Preis, den wir kalkulieren müssen. anhaltendes, starkes Gebet und in die Ruhe kommen, wo der Geist uns verwandeln kann, wo der Geist uns entlasten kann, wo der Geist uns aufs Kommende vorbereiten kann. Ja? Habt ihr was gelernt? Ich meine, ihr wisst das alles, denke ich mir. Es sind keine neuen Dinge. Ne? Aber die Frage an euch ist, na eben die. Seid ihr bereit, diesen Preis zu bezahlen? Jetzt ist die Gemeinde noch nicht groß. Jetzt sind noch nicht, wer weiß, was alles für Dienste da dran und so weiter. Die Frage ist vielleicht jetzt gerade zur richtigen Zeit. Ne? Vielleicht habt ihr jetzt noch relativ starkes Gebet und seid an den Dingen gut dran. Aber die Versuchung wird kommen, daran nachlässig zu werden, daran Abschnitte zu machen, für die Arbeit. Und die Arbeit wird ganz viel und das Gebet wird immer weniger. Unmerklich kann sowas geschehen, hat keiner geplant. Es passiert einfach. Deswegen müsst ihr wachsam sein und sagen, das darf aber nicht passieren. Es darf nicht passieren. Wollen wir auf die Höhe, wollen wir auch Größe verkraften und Größe aushalten, brauchen wir tiefes Gebet. Und müssen wir die Verborgenheit und die Ruhe Gottes unbedingt kennen. Amen. Das ist, was ich euch sagen wollte. Und ich hoffe, es hat euch etwas gebracht und euch ermuntert, in diese Richtung Entschlüsse zu fassen. Ich denke, in eurem Herzen wisst ihr, das ist wahr, was ich gesagt habe, es ist wahr. Aber wir werden gemahnt in Jakobus, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern Täter. Dass wir diese Wahrheit nicht nur jetzt gehört haben, sondern klang nett, stimmt ja auch, klappen zu, gehen nach Hause und es war's. Nächstes Mal kommt eine andere Predigt, was Neues. Der Punkt ist wichtig. Werden wir diesen Preis bezahlen? Werden wir wirklich das tun? Wenn wir das nicht tun werden, dann haben wir einen anderen Preis zu bezahlen, nämlich den Preis des Scheiterns. Und dann werden alle spotten und sagen, ja, ihr habt angefangen, ihr habt hier große Dinge gewollt und proklamiert, aber es hat nicht geklappt. Von daher ermuntere ich euch, diese zwei Dinge sind lebenswichtig, unabdingbar, für euch persönlich, auch für die ganze Gemeinde.